Die große Osterweiterung. 10 neue Mitgliedstaaten wurden in die EU aufgenommen.
Sozialtourismus und Armutseinwanderung bedrohen den deutschen Wohlstand und den deutschen Sozialstaat.
Sozialtourismus. Lohndumping, Sozialtourismus und grenzüberschreitende Kriminalität in Europa.
Bricht jetzt eine Welle der Armutszuwanderung los, überflutet das unsere Städte.
Sind Sie wegen der Sozialleistung hier?
Sozialtourismus. Öffnet eure Augen. Genau das würde ich den Leuten sagen, die Europa gegenüber skeptisch sind.
Deshalb sage ich, diese Osterweiterung ist in vielerlei Hinsicht eine Erfolgsgeschichte.
Vor 20 Jahren, am 1. Mai 2004, da ist die EU-Osterweiterung gestartet. Hinzu kamen verschiedene neue Länder, die baltischen Staaten, Polen, Bulgarien, Zypern. Vorher hat es allerdings viele Bedenken gegeben. Unter anderem ging es um Armutszuwanderung. Man hatte Ängste, dass der Sozialstaat überlastet werden könnte. Und insgesamt ergab sich daraus die große Debatte um Migration in Deutschland, noch vor der Flüchtlingsdebatte 2015. Diese Debatte hat der Ökonom und Migrationsforscher Herbert Brücker intensiv erforscht. Er leitet den Forschungsbereich zu Migration am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB. Und er ist Direktor am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, BIM. Mit ihm sprechen wir heute in Einwanderungsland, dem Podcast des Mediendienst Integration. In jeder Folge dieses Podcasts schauen wir auf ein aktuelles oder strittiges Thema der Migrationsdebatte und klären die wichtigsten Fragen mit Expertinnen und Experten. Ich bin Lisa Erger-Weil, Redakteurin beim Mediendienst Integration, und mir gegenüber sitzt mein Kollege Carsten Wolf. Hallo Carsten.
Hallo Lisa, hi.
Was waren denn so Befürchtungen vor der EU-Osterweiterung?
Genau, das ist jetzt alles schon so lange her, man kann sich es gar nicht mehr richtig vorstellen, aber es gab riesige Ängste vor dieser Osterweiterung der Europäischen Union. Also ich habe mir ein paar Schlagzeilen von damals nochmal angeguckt, und das war vor allem eben die immer wiederkehrende Angst vor der Armutszuwanderung, die Furcht vor der Zuwanderung in die Sozialsysteme, ne, haben wir heute auch wieder, also dieses Schlagwort. Und mein Liebling war unter den Überschriften: Osteuropäer sitzen auf gepackten Koffern. Und ich glaube, diese Befürchtungen waren damals wirklich so riesig, dass wir sie heute fast belächeln. Aber es war eine Riesendebatte, und es kamen ja dann auch sehr, sehr viele Menschen. Allerdings anders, als viele das befürchtet hatten, waren das eben vor allem Arbeitskräfte. Und wir haben heute viel mehr Arbeitskräfte, die in Deutschland beschäftigt sind, als Menschen, die hier irgendwie auf Sozialhilfe angewiesen wären aus diesen Ländern. Und insofern ein Riesenerfolgsprojekt, was man damals einfach vielleicht nicht so gesehen hat vorher.
Und es geht ja in dieser Folge um offene Grenzen, um das Glück der EU-Osterweiterung. Aber es sind ja nicht alle Grenzen offen. Und wenn sie es sind, dann auch nicht für jeden. Um welche Grenzen geht's?
Es geht um die Grenzen, über die wir uns gewöhnt haben, ganz ohne Probleme zu reisen, weil wir eben in der EU leben und als EU-Bürgerinnen und Bürger überall hinreisen können. Die sind natürlich nicht offen für jeden und jede, ne? Die Geflüchteten, die hierher kommen wollen, die schaffen es eben ganz oft nicht über diese Grenzen. Aber für EU-Bürgerinnen sind die eben offen, und diese Freizügigkeit, um die geht's. Und dass wir uns eben sehr stark an die gewöhnt haben. Und zum Beispiel, wenn wir heute Forderungen hören von, die Grenzen müssen endlich wieder geschlossen werden oder gesichert werden, dass wir auch daran denken müssen, dass wir uns damit eben auch von der EU-Migration abkapseln würden, auf die wir sehr stark angewiesen sind, ja. Also um diese offenen Grenzen geht's, die wir im Alltag jederzeit als selbstverständlich nehmen, die aber vielleicht gar nicht so selbstverständlich sind.
Heißt es, dass man auch was lernen kann aus der Debatte um die EU-Osterweiterung?
Auf jeden Fall. Also in der Beschäftigung mit dem Thema habe ich gemerkt, das ist ein Bereich, wo wir auf jeden Fall lernen können, dass die Ängste vor Migration sich am Ende vielleicht doch nicht bewahrheiten müssen, sondern dass vielleicht alles auch ganz anders und viel normaler kommt, als wir uns das vorstellen vorher. Und das andere ist, dass wir eben jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo, und das sagt auch Herr Brücker, wo diese Zuwanderung aus der EU langsam auf Null zurückgeht. Es kommt einfach niemand mehr, also die Nettozuwanderung. Und Deshalb müssen wir uns immer mehr Gedanken darüber machen, wie wir Menschen aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland bekommen, weil es hier einen großen Bedarf gibt an Arbeitskräften. Und die EU-Osterweiterung ist einfach ein gutes Beispiel dafür, zu schauen, wie man es machen muss, wie man den Leuten das Ankommen hier ermöglichen kann, mit ihren Schulabschlüssen, mit ihrer Qualifikation, damit sie eben auch nach Deutschland kommen wollen, um eben diesen Arbeitskräftemangel zu begegnen, der in Zukunft noch viel, viel dramatischer werden wird.
Klingt super relevant und spannend. Lass uns gern mal das ganze Gespräch anhören.
Hallo, Herr Brücker.
Hallo.
Wir sprechen heute über 20 Jahre EU-Osterweiterung und damit verbinden Sie auch eine ganz persönliche Geschichte. Vielleicht fangen wir damit erstmal an.
Ja, also die EU-Osterweiterung steht bei mir am Anfang meiner Tätigkeit als Migrationsforscher. Ich habe mich ursprünglich beschäftigt mit der Transformation von Wirtschaftssystemen, in dem Zusammenhang auch viel mit Osteuropa, und wollte mich eigentlich über ein wachstumstheoretisches Thema habilitieren. Und am Rande dieser wachstumstheoretischen Überlegung hatten wir auch Migrationsszenarien entwickelt. Also die Idee war, wenn die Einkommen konvergieren werden, wie viele Migrantinnen und Migranten kommen dann. Und ich habe das dann als DIW-Wochenbericht publiziert. Das ist damals eingeschlagen wie eine Bombe, weil die Ängste in der Bevölkerung vor Migration waren damals wie heute sehr groß. Und dann kam die Europäische Kommission auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich eine Studie dazu machen will. Und tatsächlich kam das dann auch zustande, gemeinsam mit meinem Partner Tito Boeri von der Bocconi-Universität in Mailand und einem Netzwerk von etwa 20, 30 Ökonominnen und Ökonomen, von denen viele prominent waren. Also der Einzige, der damals kein prominenter Ökonom war, war ich selber wahrscheinlich. Und haben wir dann gesagt, okay, wir machen eine Studie zu den Arbeitsmarktwirkungen der EU-Osterweiterung. Und da stand die Migration natürlich im Mittelpunkt. Wir haben damals auch Migrationsprognosen gemacht. Und dann bekam ich morgens einen Anruf von Tito Boeri. Herbert, du bist jetzt ein berühmter Mann in Europa. Und tatsächlich waren dann an dem Tag die Prognosen von uns in allen europäischen Zeitungen die Schlagzeilen an diesem Samstag. Und das Ganze hat auch eine Kontroverse ausgelöst, ob man Prognosen machen kann, ob die Prognosen realistisch waren. Das hat auch in Deutschland uns sehr stark beschäftigt.
Nehmen Sie uns nochmal mit, was gab es damals für Befürchtungen, für Ängste in Deutschland vor allem bei dem Thema?
Es ging den Menschen damals darum, wie viele Menschen kommen. Und das hat natürlich sehr viel mit der Urangst vor Migration zu tun. Was passiert, wenn wir in Europa bei den hohen Einkommensdifferenzen die Grenzen öffnen? Heute können wir da, glaube ich, relativ gelassen drauf blicken. Aber damals war das ein wirklich angstbesetztes Thema. Aber die Menschen haben natürlich Angst davor gehabt, dass die Arbeitslosigkeit steigt, dass die Löhne sinken werden. Und es gab damals auch eine Studie vom IFO-Institut, die gesagt hat, es wird ein Desaster für den deutschen Sozialstaat oder für andere reiche europäische Länder. Das waren, glaube ich, damals so die Hauptbefürchtungen. Und es ging damals, es war ein großes Thema in der Presse, sehr ähnlich wie heute die Fluchtmigration, war das damals eines der beherrschenden Themen in den Nachrichten.
Und was ist jetzt aus diesen Befürchtungen geworden?
Wir können, glaube ich, mindestens im ökonomischen Sinne von einer Volksgeschichte sprechen. Es hat in der Tat große Migration gegeben. Also in Deutschland hatten wir so um 2010, also bevor die Arbeitnehmerfreizügigkeit kam, hatten wir etwa 170.000 Menschen aus den Ländern der ersten Osterweiterungsrunde, die in Deutschland gelebt haben. Und nochmal so etwa 30.000 Menschen aus Bulgarien und Rumänien. Und inzwischen haben wir aus diesen beiden Ländern etwa 2,6 Millionen Menschen, die in Deutschland leben. Das verteilt sich etwa 50-50 auf diese beiden Ländergruppen. Ja, und die Menschen, die wir jetzt haben, haben sich sehr gut in den Arbeitsmarkt integriert. Wir haben also eigentlich in der Wirtschaftsgeschichte noch nie einen so starken Anstieg der Beschäftigungsquoten gesehen. Und heute liegen sie bei den Ländern der ersten Osterweiterungsrunde bei etwa 65%, bei Bulgarien und Rumänien bei 68%.
Und wir haben ja heute jede Menge Politiker und andere Menschen in der öffentlichen Debatte, die eine Schließung der Grenzen fordern. Und Sie sagen mir jetzt gerade, dass wir durch die offenen Grenzen der EU sehr stark profitiert haben. Vielleicht kann man das mal ganz hypothetisch sagen. Stellen wir uns kurz mal vor, es hätte diese Osterweiterung nicht gegeben. Wie wäre denn die Situation in Deutschland heute?
Und wenn wir das nicht gehabt hätten, wäre vielleicht unser Wachstum im letzten Jahrzehnt um etwa ein Drittel weniger geringer ausgefallen. Also das ist ganz erheblich und entsprechend geringer wären ausgefallen auch das Wachstum der Einnahmen der öffentlichen Haushalte. Und wenn wir diesen starken Beschäftigungsanstieg nicht gehabt hätten, dann würden uns erstmal in ganz vielen Bereichen Arbeitskräfte fehlen. Also den Boom, den wir erlebt haben in den letzten 10 Jahren im Arbeitsmarkt, der war eben sehr stark auch getrieben durch ausländische Beschäftigung und da eben zu größeren Anteilen aus der Europäischen Union. Und dadurch sind natürlich die Steuern und Abgaben enorm gestiegen. Also man kann sagen, dass der deutsche Staat eigentlich sehr, sehr stark davon profitiert hat und die Unternehmen selbstverständlich auch.
War die EU-Osterweiterung jetzt also eher ein Erfolgsfall oder eher eine Belastung für den deutschen Sozialstaat?
Also für den Sozialstaat war das auf jeden Fall ein Erfolgsfall. Also man muss halt sehen, dass die Menschen, die den Sozialstaat Geld kosten, sind in der Regel noch nicht im erwerbsfähigen Alter. Davon haben wir relativ wenig, ja, also weil die Menschen kommen in der Regel in einem Alter von 25 bis 35 Jahren und bringen natürlich auch Kinder mit, aber weit unterdurchschnittlich. Und wir haben fast keine Rentnerinnen und Rentner. Ja, und dann kommt dazu, dass wir eine sehr starke temporäre Migration haben. Also viele dieser Menschen arbeiten nur einige Jahre, manchmal auch nur während des Jahres ein paar Monate hier. Das heißt, die werden auch hier nicht in Rente gehen. Aber die ganzen Ausgaben, die wir haben für die Pflegeversicherung, für die Krankenversicherung, die großteils im Alter anfallen, ja, für die Grundsicherung im Alter, all das fällt nicht an bei Menschen, die früh wieder zurückkehren. Und das tun die meisten aus diesen Ländern, weil sie sind eben geografisch in der Nähe, sie haben diese Bindung. Ich habe das anekdotische Evidenz, aber wir sehen das eben auch in den Zahlen. Als unser Dachgeschoss ausgebaut worden ist, wurde das sehr stark durch polnische Handwerker gemacht. Und davon hat etwa die Hälfte in Polen gelebt, die andere Hälfte hier. Aber auch diese Menschen waren für einige Jahre hier und sind auch von ihren Lebensperspektiven, sind sehr viele wieder nach einigen Jahren wieder zurückgegangen. Das ist durchaus normal. Und daran ist erstmal nichts Schlechtes. Ja. Die Menschen optimieren im Prinzip die geringeren Lebenshaltungskosten, die sie in ihren Heimatländern haben. Sie haben auch ihre sozialen Bindungen dort, ihre Familienangehörigen und halten sich dann häufig nur temporär, nur befristet hier in Deutschland auf. Und daran ist erstmal nichts Negatives. Es hilft uns wirtschaftlich. Ja, die sozialen Kosten sind geringer als bei anderen Formen der Migration. Und der Sozialstaat profitiert auch.
Und wie lief diese Osterweiterung 2004, 2007, wie lief das ab?
Wir hatten am Anfang auch eine starke Migration nach Großbritannien und Irland. Und was häufig übersehen wird, auch in den Süden der Europäischen Union, nach Spanien und Italien. Weil das waren damals die Volkswirtschaften, die in Europa damals prosperiert haben. Ja, die haben die Arbeitsmärkte geöffnet, die Volkswirtschaften haben prosperiert und Deutschland hat am Anfang sehr wenig Menschen bekommen. Und das ist dann gedreht bei der Finanzkrise. Dann sind die Menschen zum Teil aus Spanien, aus Italien, aus diesen Ländern nach Deutschland gegangen. Und dazu kam natürlich der Brexit, dass man da nicht mehr nach Großbritannien gehen konnte. Das gemeinsam hat dann eine Migrationsumlenkung nach Deutschland ausgelöst. Ja, und bei der EU-Osterweiterung, das war natürlich für die Menschen erstmal ein Schock. Aber sie kommen, glaube ich, im Großen und Ganzen damit gut klar.
Und Sie haben eben schon von der Arbeitnehmerfreizügigkeit gesprochen. Können Sie jetzt noch mal einen kurzen Rückblick geben, wann wurde die eingeführt? Warum hat Deutschland da noch gezögert? Wie war das?
Ja, also für die Länder der ersten EU-Osterweiterungsrunde, die sind 2004 beigetreten. Und wir haben dann 7 Jahre später die Arbeitnehmerfreizügigkeit eingeführt. Und wir haben eben die Übergangsfristen maximal ausgeschöpft. Also jetzt für die Länder der ersten Osterweiterungsrunde und der zweiten Osterweiterungsrunde, dann später bei Kroatien, haben wir es anders gemacht. Und das war eben natürlich auch getrieben vor der Angst vor Arbeitslosigkeit, weil wir damals auch noch eine stärkere Arbeitslosigkeit in Deutschland gehabt haben.
Freizügigkeit ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Was bedeutete diese Freizügigkeit damals?
Also damit können Menschen wandern. Und also auch dieses Phänomen, dass wir in Europa einen Wirtschaftsraum haben von 400, 500 Millionen Menschen, in dem man sich frei bewegen kann. Das gibt es in dieser Größenordnung nirgendwo anders auf der Welt. Ja, in NAFTA, also in der nordamerikanischen Freihandelszone, können sie nicht frei wandern. Im nordischen Freihandelszone, die es gab vor dem EU-Beitritt dieser Länder, da ging das, aber das waren nur eine Handvoll Länder. Also insofern ist das ein einmaliges Experiment, was die Europäische Union gewagt hat, was auf die Gründungsväter der Europäischen Union zurückgeht, auf die römischen Verträge. Man muss auch sagen, das ist ein Verdienst mit der Kohl-Regierung, also durchaus einer konservativen Regierung, die immer gesagt hat, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Ja, zugleich hat Helmut Kohl sehr aktiv die EU-Osterweiterung betrieben. Und mit der EU-Osterweiterung war natürlich auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit verbunden. Ich glaube, man kann für Deutschland sagen, aber auch für viele andere Länder, dass die EU-Osterweiterung einschließlich der Freiheit der Migration, die dazugehört, eigentlich weitgehend akzeptiert ist.
Kommen wir vielleicht nochmal kurz zur Gegenwart zurück. Wir erleben das in verschiedenen Branchen, dass die Osterweiterung ja, sich schon für uns quasi ganz normal anfühlt, ne? Dass wir, dass gewissermaßen auch Polen inzwischen zu den Vorzeigemigranten gehören oder Rumänen, Bulgaren und so weiter. Wir denken darüber gar nicht mehr nach. Ja? Ein Beispiel zum Beispiel im Bausektor. Ich habe mich selber dran gewöhnt, Sie haben eben schon den Dachstuhlausbau angesprochen, dass wir auf jeder Baustelle osteuropäische Arbeitskräfte haben. Von den Zahlen jetzt, glaube ich, jeder Dritte inzwischen ausländischer Beschäftigter in dem Bereich, die meisten davon eben aus den Staaten der östlichen EU. Was würde passieren, wenn die plötzlich fehlen würden?
Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also wenn man jetzt sagt, wir würden jetzt auf einmal, wir haben ungefähr 30% unserer Arbeitskräfte haben Migrationshintergrund und gut 20% sind selber hier eingewandert, ja, dauerhaft oder temporär. Wenn die auf einmal weg wären, würde ja auf einmal ein Fünftel, mindestens ein Fünftel, Viertel wahrscheinlich unserer Volkswirtschaft wegbrechen. Es ist auch nicht so, dass jetzt noch deutsche Arbeitskräfte geben, die das kompensieren könnten. Ja. Also man kann auch nicht eine Volkswirtschaft rocken mit Langzeitarbeitslosen. Ja. Also das wird nicht funktionieren. Und das heißt, da sind natürlich viele Branchen dann überdurchschnittlich betroffen. Und da ist besonders überdurchschnittlich betroffen sind Bereiche wie Verkehr und Logistik und Bau, durchaus System, also Bau vielleicht weniger, Verkehr und Logistik ist zum Beispiel ein systemrelevanter Bereich. Also wenn dort die Sachen zusammenbrechen, haben wir Zusammenbruch der Lieferketten und alles Mögliche mit sehr, sehr großen Folgewirkungen. Wir haben dann bei vielen Dienstleistungen, die würden auf einmal wegbrechen. Ich denke an die ganzen Gesundheitsdienstleistungen. Gehen Sie in eine Senioreneinrichtung, gehen Sie in ein Krankenhaus. Das wäre jetzt ohne Migrantinnen und Migranten und auch ohne diejenigen jetzt, die aus den mittel- und osteuropäischen Ländern kommen, überhaupt nicht mehr vorstellbar, der Betrieb. Das ganze Hotel- und Gaststättengewerbe, die ganzen Haushaltsdienstleistungen. Und das hätte dann zum Beispiel wieder Folgewirkungen für die Frauenerwerbstätigkeit. Dann werden die Frauenerwerbstätigenquoten zurückgehen. Also wir haben verschiedene Studien gemacht, wo wir einen positiven Zusammenhang zwischen Migration und der Erwerbstätigkeitsquoten von deutschen Frauen sehen. Und das hängt genau damit zusammen, dass die entsprechenden Dienstleistungsangebote gibt. Also das ist, wie soll ich sagen, die Negativvision einer Volkswirtschaft, der auf einmal ein Viertel, 30%, 20% der Arbeitskräfte entzogen werden. Es wird nie eintreten. Ja? Selbst wenn die AfD an die Regierung kommt, wird das nicht möglich sein. Also insofern glaube ich nicht, dass es so kommen wird. Aber wenn man das durchdenkt, wird man eben sehr schnell erkennen, wird man sehr schnell sehen, dass dann also eine Volkswirtschaft nicht mehr funktionieren würde. Ja?
Es gab immer wieder, also es gab die Angst vor dieser Armutszuwanderung und dann gab es immer wieder auch Berichte über die sogenannten Roma-Häuser, ne, im Ruhrgebiet oder auch in Berlin, wo eben Menschen aus Bulgarien und Rumänien leben würden und vor allem von Sozialhilfe leben. Prägt das unser Bild von der Migration aus Osteuropa? Und was müsste denn eigentlich sozusagen, was ist eigentlich der Normalfall der Migration aus Osteuropa?
Also der Normalfall ist der von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, ja. Und das Phänomen der Armutszuwanderung oder der Debatte hat mich damals, 2013 kam die auf, auch sehr beschäftigt. Und ich habe mir das dann erlaubt, dann auch mal nach Duisburg zu fahren und mir das mal anzuschauen. Das war ganz witzig, also das Haus, was dann immer noch durch die Fernsehsendung ging, wo man gesehen hat, dass das völlig verwahrlost, völlig runtergekommen ist und überbevölkert war mit Roma und Sinti aus Bulgarien, hat mir der Sozialdezernent erklärt, das ist längst abgerissen. Ja. Also es ging aber immer weiter, war das, weil man die Sache ja bebildern musste. Was ist damals passiert? Wir haben festgestellt, dass erstmal bevor die Arbeitnehmerfreizügigkeit überhaupt kam, die Beschäftigungsquoten in der Tat gering waren, die Menschen aber auch keine Leistung bezogen haben. Ja, ich habe damals einen kleinen Aufsatz geschrieben, Mythos Armutszuwanderung, weil wir haben nichts im Leistungsbezug gesehen. Und dann kam die Arbeitnehmerfreizügigkeit und dann ist beides passiert. Also die Beschäftigungsquoten sind enorm gestiegen. Also die haben sich verdoppelt. Ja. Also das ist halt enorm, ja, wenn die dann von 35%, 30%, ich hätte es selber ehrlich gesagt auch nicht ganz so optimistisch eingeschätzt, auf einmal auf knapp 70% steigen. Und die sind bei den Bulgaren und Rumänen, sind die Erwerbstätigenquoten noch höher als bei den Ländern der ersten Osterweiterungsrunde, als in Polen zum Beispiel. Die Rumänen beziehen bis heute weniger Leistungen als deutsche Staatsangehörige. Bei den Bulgaren ist es anders. Also das interessante Phänomen ist eigentlich die bulgarische Einwanderung. Da ist es so, dass wir auf der einen Seite die ganz normalen qualifizierten, vielleicht auch weniger qualifizierten Arbeitskräfte haben, die gekommen sind. Auf der anderen Seite haben wir dort einen enorm hohen Leistungsbezug. Der liegt so in einer Größenordnung von 15-18%. Und das ist eine ethnische Minderheit, die da gekommen sind, zum Teil die türkischsprachige Minderheit, zum Teil die Sinti und Roma, die in den Heimatländern sehr stark diskriminiert worden sind, die dann nach Deutschland gekommen sind und deren Erwerbstätigenquoten auch hier gering sind, wo auch das Bildungsniveau gering ist. Das heißt, wir beobachten da sowas wie eine bestimmte Polarisierung und das hat sich in bestimmten Städten konzentriert. Also insofern gibt es dieses Phänomen. Aber dieses Phänomen ist nicht repräsentativ für die Osterweiterung, sondern ist eher ein Einzelfänomen. Und dann bringt man immer Bulgaren und Rumänen durcheinander, so eine Sache, die uns immer abnervt. Bei den Rumänen ist es so, wir haben einen niedrigeren Leistungsbezug als der deutschen Bevölkerung, wir haben höhere Erwerbstätigenquoten und dort aus Rumänien haben wir auch nahezu keine Migration, die jetzt irgendwie sozial auffällig wird.
Und gibt es denn noch andere negative Effekte, zum Beispiel in anderen Ländern?
Wir haben aber natürlich den großen Wermutstropfen, dass Großbritannien aus der Europäischen Union ausgeschieden ist. Und der Brexit hat natürlich sehr viel mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit zu tun. Also er wurde getrieben durch Ressortiments gegen Migrantinnen und Migranten. Für die Beobachter von außen immer sehr schwer zu verstehen, weil gerade der britischer Sozialstaat, da gibt es Studien zu, enorm profitiert hat. Ja? Und die Kampagne wurde aber mitgeführt, wir können besser unser nationales Gesundheitssystem finanzieren. Das Gegenteil ist heute der Fall, wie wir wissen, das nationale Gesundheitssystem in einer Schräglage, auch weil die Migrantinnen und Migranten fehlen, weil die Steuereinnahmen fehlen. Also insofern waren die politischen Auswirkungen durchaus ambivalent, aber die wirtschaftlichen, sozialen Auswirkungen waren positiv.
Und wir haben ja jetzt in Deutschland eine Situation, dass der demografische Wandel immer mehr durchschlägt, immer mehr Unternehmen klagen über fehlende Fachkräfte, Arbeitskräfte. Wie hat sich das entwickelt und wie ist da der Stand heute?
Das Gefährliche ist die Situation, in der wir im Moment sind, weil die Einwanderung aus der Europäischen Union geht jetzt sehr stark zurück, weil die Wanderungspotenziale ausgeschöpft sind. Also das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass die Pro-Kopf-Einkommen sich angenähert haben, dass auch die Arbeitsmarktlage in den neuen Mitgliedstaaten sehr, sehr gut ist. Der andere Grund ist, dass die jungen, wanderungsbereiten Menschen inzwischen schon weg sind. Ja, also sie sind migriert und darum ist das Potenzial, was jetzt noch migrieren könnte, relativ gering und wird sich wahrscheinlich im Laufe der nächsten 5 Jahre, eventuell 10 Jahre völlig erschöpft haben. Das heißt, die Nettoeinwanderung aus der Europäischen Union wird dann auf Null sinken. Ja? Es wird immer Menschen geben, die einwandern, aber es wird genauso viele Menschen geben, die auswandern. Das heißt, künftig wird die Einwanderung aus Drittstaaten kommen müssen, von außerhalb der Europäischen Union. Das ist natürlich auch deswegen schwierig, weil die Menschen aus der Europäischen Union sich relativ leicht in den Arbeitsmarkt integrieren. Es gibt praktisch keine Regulation. Sie müssen ihre Abschlüsse nicht anerkennen lassen. Wenn sie hierher kommen, wenn sie den Job finden, können sie herziehen. Ist alles völlig unproblematisch. Und wir sehen, dass sich das eben sehr, sehr positiv niederschlägt in den Erwerbstätigenquoten und Beschäftigungsquoten.
Das heißt, wir haben vielleicht auch eine Blaupause sozusagen bei der Osterweiterung, was wir verbessern müssten, damit wir wirklich weiterhin auch ein Einwanderungsland bleiben.
Ja, also es wird natürlich nicht kommen, so weit gehen, dass man sagt, okay, wir führen die Arbeitnehmerfreizügigkeit global ein. Also rein ökonomisch könnte man das als Gedankenexperiment mal durchspielen. Also man könnte jetzt sagen, wir dehnen die Freizügigkeit auf weitere Regionen aus. Also naheliegend wäre jetzt die Westbalkanregionen, weil das sind alles EU-Beitrittsstaaten, könnte man sagen, wir führen die Freizügigkeit vielleicht schon ein vor dem Beitritt. Weil der Beitritt ist politisch bei diesen Ländern zum Teil sehr, sehr schwierig, weil man handelt sich dort die politischen und ethnischen Konflikte, die wir auf dem Westbalkan haben, werden dann innerhalb der Europäischen Union ausgetragen. Das wird nicht einfach werden. Aber sowas wie die Arbeitnehmerfreizügigkeit könnte man schon vorziehen. Also das heißt, man könnte sich vorstellen, dass man um die EU Ringe bildet, wo man sagt, okay, da ist die Freizügigkeit entweder völlig da oder stark, viel stärker geöffnet, möglicherweise nach dem Vorbild der Westbalkanregelung. Und dann brauchen wir eine Senkung der Migrationshürden, also für die Migration aus den weiter entfernten Regionen der Welt. Da gibt es, sagen wir mal, auch Vorbilder für, also sagen wir mal, Abkommen, wie wir sehen mit den USA und anderen entwickelten Ländern, USA, Japan, Australien, Neuseeland haben, Kanada. Sowas könnte man im Prinzip sich auch mit anderen asiatischen Ländern wie China, Indien und so weiter vorstellen. Und davon, ja, das würde die Arbeitsmobilität erhöhen, würde die Arbeitsmigration erleichtern und davon würden wir ökonomisch profitieren, ohne dass wir jetzt eine völlig ungesteuerte Migration nach Deutschland hätten.
Prima, zumal wir ja heute gelernt haben, dass viele Ängste sich dann doch nicht bewahrheiten angesichts von 20 Jahre EU-Osterweiterung. Herr Brücker, vielen Dank.
Ja, das war der Ökonom und Migrationsforscher Herbert Brücker. Und das war es jetzt auch schon wieder mit unserer heutigen Folge des Mediendienst-Podcastes Einwanderungsland. Und wer nochmal alle Zahlen, Fakten und Quellen zur EU-Osterweiterung nachlesen möchte, findet ihr auf unserer Webseite www.mediendienst-integration.de. Wir freuen uns natürlich über Lob, Anregungen und Kritik für den Podcast an podcast@mediendienst-integration.de und freuen uns aufs nächste Mal. Ciao!